Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen Formel 1 Fans zum Kanada Grand Prix 2026 und ich würde sagen, wir fühlen uns wie zurückversetzt ins Jahr 2016, wo Toto Wolff um 5 Jahre gealtert ist, Lewis Hamilton gegen Nico Rosberg um den WM-Titel kämpfte und auch so gibt es wieder sehr viel Action zwischen beiden Mercedes. Dieses Jahr sind es George Russell und Kimi Antonelli und ich glaube, wir haben wieder ein sehr, sehr actionreiches Wochenende hinter uns und starten direkt rein mit der altbekannten Frage, Marc, wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, ich habe das Ganze tatsächlich ausnahmsweise mal nicht live verfolgt, sondern die meisten Sessions tatsächlich so ein bisschen zeitversetzt, sage ich mal, aber nur um teilweise ein paar Minuten oder irgendwie eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Denn gerade zum Rennen ist tatsächlich eine der wenigen Sachen passiert, die mich dazu bringen, ein Formel-1-Rennen nicht live zu gucken. Und das ist ein Star-Wars-Film im Kino zu sehen.
Ach so, ich habe jetzt auf Basketball irgendwas getippt.
Ja, da würde ich, glaube ich, schon die Formel 1 vorziehen. Da hat sich mein Kinobesuch für den neuesten Star-Wars-Film leider mit überschnitten. Hab mich nicht spoilern lassen, hab's dann anschließend geguckt. War quasi wie live, nur ein bisschen später in der Nacht. Hast du es denn geschafft, das live zu gucken? Waren ja,
ja
ich glaube, 10 Uhr, ne, ging's los.
Gut, ich meine, beim Rennen war ja das Tolle, dass Montag Feiertag war. Ne? Konnte man entspannt Sonntagabend gucken. Und vorher Qualifying und den Sprint waren wir unterwegs, aber haben am Handy alles verfolgt. Und ich hatte dir ja auch beim Sprint geschrieben, habe ich dich hoffentlich nicht gespoilert, aber du hast ja dann wahrscheinlich Handy auf nicht stören und was weiß ich gemacht. Ne? Von daher.
Ja, den Sprint habe ich, glaube ich, noch halbwegs, den habe ich, glaube ich, rechtzeitig gesehen.
Ja. Oder was beim Qualifying? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls, das war ja alles Samstag dann. Und ja, dementsprechend, das verfolgt Rennen natürlich genüsslich dann zu Hause. Top-Zeit, wenn Feiertag am nächsten Morgen ist. Ne? Sonst wäre es natürlich mir ein bisschen spät gewesen. Aber so konnte ich es dann genießen. Und ich glaube, wir haben ja auch einige spannende Dinge erlebt und ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein in die sportliche Analyse des Ganzen, wieder anhand des Sprints und eben anhand des Rennens. Und ich glaube, der Sprint wird auch direkt Thema, denn das ganz große Duell im Rennen war natürlich zunächst erstmal George Russell gegen Kimi Antonelli. Sieger am Ende Kimi Antonelli und das Duell der beiden, wie schon erwähnt, hat mich auch an die alten Zeiten erinnert mit Rosberg und Hamilton. Wobei ich sagen muss, beide sehr hart gefahren, aber dennoch fair. Und auch hier Toto Wolff um einiges gealtert. George Russell dann natürlich mit dem Pech, mit dem technischen Effekt, technischen Ausfall. Dann am Anfang wusste ich erst gar nicht, was ist. Ich dachte, vielleicht hat er sich verbremst, ne, ist dann irgendwie über die Wiese und dann war die Karre kaputt. Oder so, aber ja, in dem Sinne, defekt an der Power Unit, konnte er nichts für, war in Führung liegend, natürlich sehr unglücklich. Ich hätte den Fight der beiden gerne noch bis zum Ende gesehen und wäre halt sehr gespannt gewesen, wer am Ende wirklich gewonnen hätte.
Ja, ich glaube, das geht den meisten so, ne? Dass alle wollten diesen Fight sehen und ich glaube auch, also auch so im Allgemeinen jetzt, nachdem die Regeln nochmal angepasst wurden in der bisschen längeren Pause, wir hatten jetzt echt ein paar Banger als Rennen danach. Ja. Ne? Also die kleinen Adjustments, die haben funktioniert, finde ich. Gibt natürlich immer noch Fahrer, die unzufrieden sind, aber ich glaube, das ist so ein bisschen abgeflacht. Und es ist irgendwie geiles Racing und macht auf jeden Fall Spaß. Und man hat diese Fights und auch Was ich ganz geil finde, was man in dem Duell halt besonders gesehen hat, man kann so auf auch sehr, sehr viele Runden einfach am Vordermann dran kleben und ihn unter Druck setzen und dann passieren Fehler. So, weil früher war es dann immer so, ja, okay, wenn man zu dicht hinterher fährt und dann macht man sich die Reifen nur kaputt und am Ende ist es dann schlecht fürs eigene Rennen. Und deswegen hat man dann oft diese 3-4 Sekunden Abstände gehabt und dann, wenn man dann attackieren wollte, dann ist man ein bisschen mehr Pace gegangen und der Mann davor hat das natürlich dann schon im Voraus gesehen, wenn jemand näher rankommt und dann geht der mehr Pace und weiß ich nicht, das war dann oft nicht so spannend. Aber jetzt war es wirklich so, also gerade Antonelli hing da wirklich rundenlang George Russell im Heck, der macht dann Fehler, gerade in die Haarnadel war es wohl sehr schwer. Dann aber auch andersrum, als George Russell dann hinten war, hat Antonelli auch da einen Fehler gemacht, sich verbremst. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist irgendwie geil. Also auch wenn kein Überholmanöver passiert, so einen anderen Fahrer mehr unter Druck zu setzen und dann zu gucken, wann macht er Fehler, wann öffnet sich mal eine Tür, habe ich das Gefühl, geht jetzt mehr. Das finde ich sehr geil. Und ja, das Duell hat wirklich über das ganze Wochenende im Sprint schon angefangen. Ja. Bei einer Situation, ich weiß nicht, ob man eine Strafe hätte geben können, aber ich fand es zumindest, dass es nicht mal eine Investigation gab, als George Russell da Antonelli in Kurve 1 so abgedrängt hat. Und
ja.
Ne? Also es war, also ob das dann...
Grenzwertig ein bisschen zumindest, ja.
Genau, ja. Es hat mich zumindest gewundert, dass gar nicht erst an der Investigation war. Und wenn man sich so andere Sachen an dem Wochenende anguckt, Hedger, können wir später noch drüber reden, hatte ich das Gefühl, da saß die Strafe sehr locker, da wird die sehr schnell ausgesprochen. Und es waren ja auch einige Sachen an der Investigation, die dann keine Strafen waren. Aber dass da nicht mal geguckt wurde, fand ich schon überraschend, weil Antonelli hat zu Recht gesagt, er war komplett neben George und es gab eine Berührung und dadurch wurde Antonelli von der Strecke geschickt. Und
ja, stimmt, ja. Das war so die einzige Situation, würde ich sagen, ne, die ein bisschen überhart war, ne, wo man möglicherweise auch das hätte ahnden können. Sonst, um zum Sprint zu kommen, Antonelli hatte ja, glaube ich, noch 2-3 Ausritte, ne? Aber das passiert dann eben, ist halt deswegen nur Dritter geworden, was für ihn natürlich ein bisschen schade ist, ne? Der zweite Platz wäre ja auf jeden Fall drin gewesen und er kam mir dann manchmal so ein bisschen vor wie der ganz junge Max Verstappen, der noch ein paar mehr Fehler gemacht hat, nur dass er eben nicht in andere rein crasht. Also das ist Kimi Antonelli erspart geblieben, ne? Aber gut, letzten Endes dritter Platz im Sprint für Antonelli und Sieg trotz Ausfall von Russell natürlich absolut verdient. Wer weiß, vielleicht hätte er ihn ja sogar aus eigener Kraft bekommen.
Deswegen, ich glaube sogar, ich fand, Antonelli hatte ein bisschen mehr Pace. So,
er kam ja auch gefühlt stärker vor und Russell so ein bisschen am Struggeln gewesen, dass er Antonelli gerade so hinter sich hält, ne? Auch schon mit deftigen Manövern, muss ich auch an eine Szene denken, vor der Schikane, vor der Wall of the Champions, wo er dann sich direkt wieder vor Antonelli, ich will nicht sagen bremst, aber direkt vor Antonelli setzt, wo Antonelli dann auch den Ausritt hatte, ne? Vollbremsung, wo er fast in Russell reingefahren wäre. Also, das war auch so eine Szene, wo ich so ein bisschen dachte, okay, war schon sehr hart von Russell, das Ganze. Jetzt nicht unbedingt, weil es unsportlich ist, sondern weil auch das Risiko besteht, dass eben beide crashen und beide rausfliegen. Na, aber ist ja dann noch irgendwie gut gegangen und ja, dann wurde Russell halt später leider bestraft. Da muss ich auch noch sagen, weil das auch eine kleine Diskussion auf Sky war. Ich bin mir nicht sicher, wie das Teil heißt, aber das, was er dann auf die Strecke geschmissen hat, als er die Karre abgestellt hat, gibt aber wahrscheinlich oder gab eine Geldstrafe, ne, glaube ich. Aber
ja, genau, Geldstrafe nur. Ja. Denn also im Englischen heißt es auf jeden Fall Headrest, weil da das ist ja so rechts und links und auch hinten, damit der Kopf halt bei Einschlägen oder auch bei hohen G-Kräften nicht der Hals quasi so überstrapaziert wird. Also am Ende, klar, der ist halt emotional da, ne? Und ich finde, keine Ahnung, wir haben das ja schon oft gesehen, wenn ein Auto im Kiesbett ist, da wird das Lenkrad mal rausgeworfen dann, wenn man da steckt. Und Ich finde, da sollte man jetzt nicht so ein Riesending draus machen. Das passiert halt irgendwie. Ich meine, der Mann kämpft um eine Championship und er scheidet aus, ohne dass er was kann, in Führung liegend. Ohne dass er was dafür kann, in Führung liegend. Klar ist es jetzt nicht so vorteilhaft, dass das halt auf der Strecke war und er das Teil dahin geworfen hat. Ja. Ne, deswegen finde ich auch eine Strafe dafür okay, eine Geldstrafe. Finde ich, tut's da aber auch. Ihn da sportlich mit einer Gridstrafe oder so zu bestrafen, fände ich da jetzt auch zu hart für. Deswegen, so, dass man das ahndet, ist, glaube ich, richtig, weil das halt einfach Safety-Concern sein kann. Aber ja, also man braucht jetzt auch nicht das größer reden, als es ist. Sein Auto stand da, ne? Ob da jetzt der Headrest noch vor dem Auto rumliegt oder nicht. Das ist.
Er hat es ja nicht rechts auf die Strecke geworfen.
Genau. Ja, das stimmt, ja. Ja, es war nicht auf der Ideallinie so gesehen und es war hinter dem Auto und von daher die Fahrer können, glaube ich, schon ganz gut Auto fahren. Die schaffen es schon da nicht reinzufahren dann. Und das wurde dann halt mit dem Auto weggeräumt und damit hat sich die Sache ja dann auch gehabt.
Ja, denke ich auch. Und ja, sonst würde ich sagen. Starkes Ergebnis für Antonelli, der natürlich seinen WM-Vorsprung hier eine ganze Ecke ausbaut. Trotzdem, wir sind noch früh in der Saison. Ich glaube, entschieden ist da noch nichts. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wo wir uns auch sicher waren, dass ein Verstappen nicht mehr in den WM-Kampf eingreift. Und wie es am Ende gekommen ist, ja. Also bis zur letzten Runde war da noch die Chance auf den Titel da. Also von daher, ich freue mich trotzdem auf die nächsten Wochen und Monate. Allein das Mercedes-Duell und bin halt auch sehr gespannt, wie ein Russell sich so aus diesem kleinen Tief, mal verschuldet, mal nicht verschuldet, wie an diesem Wochenende, wieder befreit. Und ich denke, das wird so der nächste Step für ihn sein, ne? Diese Nervenstärke zu bewahren, weil ich glaube, Richtung Zukunft Mercedes könnte auch noch einiges passieren im Cockpit. Auch ja. Was die Nummer 1 natürlich angeht, ne? So, würde ich sagen, gehen wir weiter im Klassement, wenn wir mit Mercedes durch sind und landen hier bei Ferrari. Mit Platz 2 im stimmt. Rennen Lewis Hamilton und Platz 4 von Charles Leclerc. Sprint schaue ich mal gerade, Platz 5 und 6 für die beiden, Leclerc auf 5, Hamilton auf 6, aber ich glaube, Hauptthema sollte hier natürlich das Rennen sein, wo ich sagen muss, Lewis Hamilton. Sehr, sehr starkes Wochenende. Besonders ja. Natürlich das Rennen.
Ja, also wirklich. Ne? Der hat auch so bei den Interviews happy gewirkt und irgendwie, ja, also das war einfach ein durchaus gutes Wochenende für ihn. Muss man dann auch so sagen. Hat auch Charles Leclerc, fand ich, deutlich geschlagen. Also im Rennen sowieso auch. Aber er war einfach an dem Wochenende der schnellere Fahrer bei Ferrari. Ne, und das ist schon, also muss man schon hervorheben, finde ich. Und auch im Rennen, ich weiß nicht, ob sie sich im Sprint auch begegnet waren, aber im Rennen zumindest, schöne Fights mit Verstappen gehabt. Ja. Also auch wirklich da auch hart, nicht über die Grenze, also wirklich einfach schöne Fights. Und das Ganze am Ende dann auch für sich entschieden. Also, deswegen Hut ab, absolut verdienter zweiter Platz. Selbst wenn Russell nicht ausscheidet, ein Podium auf jeden Fall. Aber ich meine, gut, das ist halt Racing, ne? Dass vorne mal einer ausscheidet, gehört halt dazu. Und deswegen auch absolut verdienter zweiter Platz von ihm, finde ich. Weil Mercedes war halt wieder so ein bisschen in der eigenen Liga. Und ja, er war der beste Nicht-Mercedes-Fahrer.
Richtig.
Und das
ja.
Absolut verdient, zu Recht.
Genau, ja, das sehe ich auch so. Deswegen Klasse Hamilton, klasse Wochenende hier von Hamilton. Und ich glaube, später könnte er nochmal eine Rolle spielen. Ja, Leclerc trotzdem auch gutes Wochenende, aber hier, wie du sagst, schon der schwächere Fahrer am Wochenende der beiden Ferrari. Und als drittes Team haben wir heute Red Bull mit Max Verstappen auf 3 und Isaac Hadjar auf Platz 5 im Sprint. Max Verstappen mit 2 Punkten auf Platz 7 und Hadjar war da. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo wir Isaac Hadjar hatten. Mit 3 Runden Rückstand im Sprint. Weißt du noch, was da war?
Jetzt muss ich auch überlegen. Ich glaube, er ist ausgeschieden Und er wurde dann noch, also muss dann kurz vor Schluss, glaube ich, gewesen sein. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein. Aber der muss ja dann kurz vor Schluss ausgeschieden sein und wurde dann halt noch gewertet, glaube ich, weil er die nötige Distanz geschafft hat. Aber ich glaube, er war auch auf keinem Punkterang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es ehrlich. Das ist an einem Sprintwochenende passiert immer so viel. Ne? Das ist.
Ich meine, er wäre auch jetzt nicht in den Punkten gewesen. Ne? Aber so auf dem Papier muss ich erstmal sagen, im Rennen Hadja mit Platz 5, 2 Plätze hinter Verstappen. Top-Ergebnis.
Ja, also finde ich auch. Auch wenn man sich jetzt das Qualifying zum Beispiel anguckt, da war er, also Max Verstappen ist ja Sechster gewesen im Qualifying für das Rennen jetzt. Und Isaac Hedger war genau hinter ihm auf Platz 7. Mhm. Ja, also deswegen, und die Zeiten waren nahezu identisch. Ja. Also wenn ich jetzt hier drauf gucke, 300stel.
Ja.
Das ist, ja, also das ist auch in der Formel 1 nicht viel so. Von daher, also absolut gute Pace gewesen da. Im Sprint Qualifying gucke ich jetzt gerade mal, da hatten wir Max Verstappen auf der 7, Hedger auf der 8, da war es dann ein Zehntel, was ein absolut legitimer Rückstand
in Ordnung ist,
ja. Ja, genau, also Hedger war wirklich verdammt nah dran an der Pace von Verstappen. Klar, im Rennen hat Verstappen dann einfach ein bisschen mehr Pace, aber wie du schon sagst, wenn Verstappen Dritter wird, sag ich mal, in Platz 5, da ist ein anderes Auto ist noch dazwischen und das ist ein Ferrari und Max Verstappen wurde auch von einem der Ferraris geschlagen, so. Ja, also das ist genau das, wo der zweite Red Bull Fahrer sein muss, wenn es perfekt läuft, würde ich sagen,
auf
schon.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, Hadja hat hier gezeigt, dass er ein guter zweiter Fahrer ist. Besonders Sky hat sich natürlich sehr daran aufgehangen, an seiner, wo es dann auch eine Strafe für gab, wo er da gegen Charles Leclerc das Manöver macht. Na,
ja, also bin ich ehrlich, ist für mich keine Strafe.
Ach, hätte es gar keine gegeben? Gut, er hat es ja abgesessen, ne, beim Boxenstopp dann noch. Ne,
genau,
deswegen
ist
er jetzt hier nicht gelistet. Und ich sag mal so, die Straße ist auch so breit, dass ein Leclerc hätte auf der anderen Seite vorbeigehen können.
Genau, das ist, und es ist ja, also vielleicht kann man eine Strafe verargumentieren irgendwie, aber dann erstens keine 10 Sekunden meiner Meinung nach und zweitens nicht die Strafe, die sie gegeben haben, weil sie haben ihm die Strafe für 2 Defensive Moves gegeben. Also wenn man in eine Richtung verteidigt und danach in die andere. Und das hat er meines Erachtens nach nicht getan. Und
eigentlich war es nur diese eine starke Move in die Richtung, oder?
Genau,
nicht
ja.
Zwei.
Genau, es war halt der eine und der war halt, sag ich mal, durchgezogen. Also er ist halt quasi wirklich immer weiter nach rechts so. Er hat halt nicht aufgehört dann irgendwann. Aber da ist halt auch so, also ich finde, da liegt dann die Verantwortung bei dem Fahrer dahinter. Der vorne hat sich entschieden, rechts dicht zu machen. Der macht halt nicht sofort alles dicht und bleibt dann rechts sitzen, sondern der fährt immer weiter nach rechts, aber dann musst du als Hinterherfahrender reagieren und links vorbeigehen, wie du schon gesagt hast, meiner Meinung nach.
Und wenn du dann links fährst und dann macht Hadja noch den Move links, dann wäre eigentlich die Strafe gewesen, die man ihm gegeben hätte. Aber das war ja nicht der Fall. Ja, das stimmt.
Genau, richtig. Das ist meiner Meinung nach das Ding. Und vielleicht argumentieren sie so, dass er erst quasi von links in die Mitte und dann hat er ein bisschen gezögert und dann ist er noch weiter nach rechts, dass das dann der zweite Move ist. Aber dann ist es auch wieder so, oh, weiß ich nicht. Und dann, also ich fand die Strafe sehr hart. Also zumindest bei AFONTV, da sitzt ja Julian Palmer, den ich als Analysten, also dem stimme ich zu 99% eigentlich immer zu. Ich finde, der macht das sehr, sehr gut. Und der hat auch gesagt, er hätte da diese, man kann ja diese schwarz-weiße Flagge geben für Driving Standards. Mhm. Also dass auch wenn du, ich glaube, wenn du zweimal über Track Limits gehst und dann kriegst du diese schwarz-weiße Flagge und wenn du es dann noch ein drittes Mal machst, gibt es die Strafe. Oder wenn du es dreimal machst und dann kriegst du die Flagge und beim vierten Mal gibt es die Strafe. Aber da gibt es ja erstmal noch diese eine Flagge, so nach dem Motto, hey.
Verwarnung.
Genau.
Und dann.
Ja, genau so. Und das kann man auch für so Driving Standards geben. Das gab es in der Vergangenheit immer, wenn man auf einer Geraden, um den Windschatten zu brechen, immer so hin und her gefahren ist. Also da hat man dann rechts, links gemacht, noch, also da war, da hat man nicht verteidigt, sozusagen, weil dann wäre es ja direkt eine Strafe. Aber wenn der andere noch weit weg ist, aber um den Windschatten möglichst schwer zu machen, ist man so ein bisschen geschlängelt. Und dann gab es immer mal diese Flaggen in der Vergangenheit, so nach dem Motto so, hey, ja, ist jetzt noch keine Strafe, aber hör auf, das zu machen. Und dann weiß man, okay, es ist noch nichts passiert, ich muss es jetzt lassen, gut ist. Und das hätte man Hedger meines Erachtens nach geben können. Wenn man eine Strafe unbedingt aussprechen will, hätte ich nicht sofort 10 Sekunden gesagt. Also ich fand es schon ein bisschen hart. Und Jolyon Palmer hat auch gesagt, er hätte gar keine Strafe gegeben. Und ja, die F1-TV-Kommentatoren waren sich da eigentlich einig. Und ich habe das ähnlich gesehen.
Ja.
Aber ändert nichts am Ergebnis für Hedger. Von daher ist das jetzt auch nicht so wichtig. Nur Penalty Points auf seiner Lizenz, das ja, könnte vielleicht
das ist halt das
blöd werden.
Aber ich glaube, da steht er ja auch noch ganz gut.
Ich glaube auch.
Ja. Ne, soweit ich weiß. Aber ja, in dem Sinne, Red Bull. Gut, Max haben wir eigentlich, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt. Podium natürlich, Platz 3, glaube ich, sollte man auch lobend erwähnen. Ja, sonst ich habe jetzt keine Interviews mit Max großartig verfolgt, ob er wieder eine Meinung abgegeben hat bezüglich seiner Einschätzung zur Regeländerung.
Ja, der ist aber immer noch kein Fan, ja, glaube ich, lässt sich das zusammenfassen.
Wird sich so schnell auch nicht ändern. Ne?
Ja, ich meine, er ist ja jetzt sowieso auch ein bisschen in diesem Sidequest-Modus auch unterwegs mit Nürburgring und so weiter.
Aber es gab wohl sehr viele Fotos mit Toto Wolff zusammen, ne?
Oh, okay. Ja, interessant.
Wer weiß, was sich da anmahnt.
Ja, irgendwann, jetzt bald wird's schon wieder Richtung Silly Season gehen, ne?
Könnte ich mir vorstellen, dass das definitiv ein großes Thema wird.
Also es ist ja in der Formel 1 oft so, dass so ein Fahrerwechsel dann alles andere triggert. Mhm. So meistens ist es halt der begehrteste Fahrer auf dem Markt, der das Ganze triggert, weil alle Teams natürlich diesen Fahrer wollen. Und andersrum, die Teams, keine Ahnung, Max Verstappen wird jetzt nicht zu Alpine, Williams oder so wechseln, was weiß ich. Und da ist es dann wieder andersrum. Die Teams wissen noch nicht, ob sie jetzt, also angenommen, Max geht zu Mercedes und dann ist plötzlich George Russell frei, ne? Und dann weißt du ja nicht, wenn die anderen guten Teams, wenn bei Red Bull einer aus den eigenen Reihen nachrücken soll und dann ist plötzlich Russell frei und dann kann so ein Mittelfeldteam plötzlich einen Top-Fahrer abstauben, siehe Carlos Sainz bei Williams aktuell. Deswegen ist so ein bisschen so, ich glaube, Max Verstappen wird das Ganze so ein bisschen triggern und sobald er Fakten schafft für nächste Saison. Ich glaube, ab dann fällt alles andere dann auch bei der Silly Season. Da geht dann alles andere los.
Ja. Wäre schon sehr interessant. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Auf so ein paar Themen. Und ist natürlich auch eine große Diskussion bezüglich Weltmeisterschaftskampf. Sollten die beiden Mercedes vorne bleiben, glaube ich, ist das natürlich auch so eine Sache.
Aha.
Also wird noch sehr, sehr spannend. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Team, nämlich dem viertbesten Team am Wochenende und landen mal wieder bei Alpine. Mit Franco Colapinto auf Platz 6. Letzte Woche noch gelobt wegen einem starken 7. Platz in Miami. Und diese Woche hat er wieder einen draufgesetzt. Franco Colapinto in Topform. Gasly Platz 8, auch wichtige Punkte geholt, wollen wir jetzt auch nicht kleinreden. Von daher für Alpine selbst ein starkes Ergebnis, für Colapinto glaube ich nochmal ein stärkeres.
Ja, also Colapinto ist gerade wirklich in der Form seines Lebens und ja, Alpine auch. Einfach, also die etablieren sich wirklich so als so dieses Best-of-the-Rest-Team, habe ich das Gefühl. Weil jetzt so, wir haben ein paar Rennen jetzt gefahren, jetzt hat man so langsam eine Idee, wo es hingeht. Wir haben schon noch die Top 4 Teams so ein bisschen. Und ja, dann ist quasi für alle anderen Teams, ist so der 5. Platz, das, wo es hingehen kann, bestenfalls. Und ja, also wenn ich da jetzt Geld drauf setzen müsste, würde ich ganz klar alles auf Alpine setzen. Die etablieren sich hier wirklich als Best of the Rest.
Ja.
Und jetzt auch mit 2 starken Fahrern gerade, auch wichtig, dass dann beide Punkte holen, wenn es gut läuft. Und ja, also wirklich Happy Days bei Alpine, glaube ich, gerade. Ne? Also besser könnte es kaum laufen.
Definitiv. Colapinto auch 9. im Sprint, also auch nur ganz knapp an einem Punkt vorbei. Und muss ich sagen, Respekt, dass man ihn gehalten hat, dass man ihm den Vertrag gegeben hat im letzten Jahr, wo alle gezweifelt haben. Aber scheinbar hat man was gesehen in ihm, was er jetzt auch bestätigt. Von daher alles richtig gemacht. Ja. Genauso natürlich mit dem Motorenwechsel.
Ja, das stimmt. Das spielt ja, glaube ich, auch eine große Rolle. darf man auch nicht vergessen, dass sie halt aufs richtige Pferd gesetzt haben in dem Fall. Oder auf die richtigen Pferdestärken.
Absolut. Ein Team haben wir noch im ersten Kapitel und das sind dann die Racing Bulls. Auch einen, den man nicht unbedingt direkt erwartet hat, finde ich. Mit Platz 7 Liam Lawson. Auch starke Punkte, wichtige Punkte. Gutes Rennen von ihm. Im Sprint 11. geworden. Lindblad hat dafür im Sprint einen Punkt geholt mit Platz 8. Und im Rennen, ja, gut. Das war natürlich für Lindblad bisschen blöd, ist da stehen geblieben beim Start, wo es natürlich auch Probleme mit der Ampel gab, ne? Dann hat irgendwie die Kupplung bei ihm versagt, und ja, er konnte erst gar nicht starten. Gab ja dann 3 Einführungsrunden nochmal zusätzlich, also.
Ja, ich habe es nicht so genau gesehen, aber ich glaube, dass das Problem mit der Ampel, also die ist nicht auf grün oder auf aus gesprungen, also wird ja nicht grün, sondern die roten Lichter gehen einfach aus, die haben das so lange gehalten, weil Lindblad vorher schon aus dem Cockpit gewunken hat. Da war was nicht okay und das hat jemand gesehen und daraufhin haben die dieses Startprozedere abgebrochen. Also das ist quasi, die Probleme mit der Ampel kamen tatsächlich, weil, also Probleme jetzt in Anführungszeichen, kamen tatsächlich, weil Lindblad schon gemerkt hat, irgendwas stimmt im Auto nicht, er wird es nicht starten können. Und dann hat er so aus dem Cockpit gewunken, was natürlich wichtig ist, weil wenn da beim Start jemand stehen bleibt, da kann zu schlimmen Crashes kommen. Und deshalb haben die das dann so abgebrochen. Und dann hat's das war ein bisschen unglücklich, ne, dass er dann da so nach hinten geschoben werden musste und quasi in den Boxeneingang, weil ich weiß auch nicht, ob es da in dieser, normalerweise gibt's ja in der Boxenmauer immer irgendwo noch einen Durchlass, wo man ein Auto durchbekommt, ob der in Kanada nicht groß genug ist, weil die Leute laufen ja auf jeden Fall da durch, vom Grid wieder in die Box, ob man da kein Auto durchkriegt, ich weiß es gar nicht, aber das war ein bisschen unglücklich irgendwie, dass es dann so lange gedauert hat, ja, aber hat auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt dann mit diesen extra Einführungsrunden.
Das stimmt. Aber zumindest hat man ja dann schlau reagiert, wenn man den Grund dann jetzt weiß, dass Lindblad das signalisiert hat. Von daher war es schon richtig. Ne?
Ja.
Und dann noch zu Liam Lawson. Starkes Wochenende, super Rennergebnis, muss man sagen.
Ja, und er hat ja
auch Positives für ihn, also wirklich.
Ja, und ich glaube, er hatte doch sogar, er hat doch ganz viel Zeit schon am Anfang des Wochenendes verloren. Der konnte, glaube ich, im freien Training irgendwie nur eine Handvoll Runden fahren, weil dann irgendwas im Auto nicht gestimmt hat. Dann ist er beim Sprint Qualifying, glaube ich, gar nicht erst an Start gegangen, weil die das nicht fixen konnten, weil das war ja auch noch Freitag. Und gerade bei so einem Sprintwochenende, weißt du, du hast das freie Training nicht, um das Setup für dein Auto zu finden, oder hast es fast nicht. Dann auch das Sprint-Qualifying, wo du dann normal noch sagen könntest, gut, freies Training habe ich irgendwie nicht mitnehmen können, dann wenigstens das Sprint-Qualifying dafür nutzen, um ein bisschen vertrauter zu werden mit dem Auto und der Strecke. Dann fällt dir das auch noch weg und dann hast du nur den Samstag und den Sonntag keine Trainingssession mehr, sondern nur noch Sprint, normales Qualifying und Rennen und dann noch 7. Platz. Also Respekt, muss ich sagen.
Ja. Absolut, dem kann ich nichts hinzufügen. Dann sind wir durch mit den Top 5 Teams in diesem Kapitel und hören uns gleich im nächsten mit den Bottom 6.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden. überall, wo es Podcasts gibt.
Kapitel 2 der heutigen Folge von Kanada 226 und wir gehen direkt weiter, sind natürlich noch in den Punkterennen auf Platz 8 und nein, die Alpinen hatten schon, sehe ich gerade, auf Platz 9 sind wir natürlich bei Carlos Sainz im Williams. Für Williams natürlich wichtig, mal wieder Punkte zu holen. Haben wir jetzt wieder eine kleine aufsteigende Form, sage ich mal, zumindest was die Ergebnisse angeht. Carlos Sainz, 9. im Rennen. Im Sprint gab es für beide Fahrer keine Punkte. Und ja, Rennen, was Alex Albon angeht, sehr unglücklich. Piastri hat ihn quasi rausgehauen. Ja. Da konnte er nichts für. Also von daher, ja, für Albon sehr, sehr unglücklich. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen freut man sich bei Williams über die 2 Punkte von Carlos Sainz. Kleine Steps nach vorne. Ne? Auch wenn ich jetzt sehe, das Teams, da kommen später ja noch zu, wie Audi ein bisschen schwächeln, was natürlich auch eine Konkurrenz ist. Ne? Trotzdem, nach dem Saisonstart, glaube ich, ist man bei Williams erstmal froh, dass man wieder so in die Punkteränge oder Punkteränge-Nähe kommt.
Ja, ich glaube auch, dass das langfristig natürlich nicht die Ambition ist, aber jetzt gerade für die aktuelle Form ist es, glaube ich, ganz gut. Zumal man ja sagen muss, der Alex Albon hatte halt wirklich auch einfach Pech an dem Wochenende. Ja. Also, was schon gesagt, er wurde da von Oscar Piastri rausgeschossen. Da konnte Albon gar nichts für. Und das war, glaube ich, sogar im Sprint, wo er auch ausgeschieden ist. War das im Sprint? Da ist er über ein Murmeltier gefahren.
Ja.
Und das hat das Auto zerstört. Das war auch irgendwie ganz, ganz komisch, weil dann wurde, also ist schon auch okay, die Formel 1 hat da keine Wiederholung davon gezeigt. Finde ich okay, da keine Wiederholung zu zeigen, aber man hat jetzt auf den Bildern nicht so viel gesehen, weil ich gucke ja immer bei F1 TV und mich hat's halt, also weil keine Wiederholung kam, mich hat halt einfach interessiert, was da passiert ist. Und bevor ich das dann wusste, habe ich einfach zurückgespult und habe auf die Onboard von Albon gestellt und habe mir halt angeguckt, was passiert ist. Man sieht, bei der Geschwindigkeit sieht man eh nicht viel. Also man sieht halt so einen kleinen Schatten, der da kurz vorm Auto ist und dann macht's halt einen Schlag und dann ist das Auto halt kaputt und dann schlägt er noch in die Wand ein. Deswegen sah es dann am Ende relativ schlimm aus, weil er halt noch in die Wand eingeschlagen ist dadurch. Die Onboard hätte man jetzt schon zeigen können, finde ich. Aber ja, ich weiß, da wollte man, glaube ich, irgendwie dem möglichen Shitstorm von Tierfreunden oder so entgehen.
Kann ja auch sein, deswegen.
Ja, also ich finde es auch okay, es nicht zu zeigen. Aber als jemand, der gesehen hatte, wie die Onboard aussah, da hat man jetzt nichts gesehen, großartig. Das hätte man meiner Meinung nach schon zeigen können. Ist ein bisschen besser, als diese Verwirrung dann zu haben, was ist passiert. Und die Kommentatoren haben dann auch erstmal nichts gesagt. Und fand ich ein bisschen weird. Ja.
Gut, letzten Endes für Albon unverschuldet ein schwaches Wochenende.
Ja, tatsächlich.
Wo er wirklich überhaupt nichts für konnte. Gehen wir weiter im Klassement und auf den letzten Punktrang im Rennen mit Olli Berman im Haas. Im Sprint, Platz 13 und 18, keine Punkte geholt für beide Haas. Im Rennen dann noch zu erwähnen, Esteban Ocon auf Platz 14, hier wieder Berman schneller als sein Teamkollege, holt einen wichtigen Punkt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, Haas habe ich von allen Teams am wenigsten gesehen im Rennen.
Ja, sehr, sehr unauffällig.
Also die Sponsoren haben sich wahrscheinlich nicht so gefreut, dass sie so wenig eingeblendet wurden. Aber spricht ja in dem Sinne nicht unbedingt dagegen. Gab dann scheinbar nicht viele Fehler und einen Punkt ergattert. Yo, muss man natürlich sehen, wer ist alles ausgeschieden, wo wäre man sonst gelandet. Ne? Aber den Punkt hat man jetzt und ich glaube, ich kann echt nicht viel zu Haas sagen.
Also die hatten, wie du schon sagst, die hatten echt wenig Screentime. Deswegen weiß ich auch gerade gar nicht, wie wir da groß analysieren sollen, so ein bisschen. Berman den Punkt geholt, ist auf jeden Fall stark. Ich glaube auch da, den Punkt nimmt man zwar mit, Aber ja, ich glaube nicht, dass man damit zufrieden ist, dass man mit einem Punkt aus so einem Wochenende geht. Gerade auch, wo jetzt mit beiden McLarens und dem Ausfall von George Russell eigentlich ja Punkteränge frei geworden sind, so gesehen für die kleinen Teams. Das sind ja schon mal drei Fahrer, die sonst eigentlich, wenn es normal läuft, in den Punkten landen sollten. Und dann gibt's ja eigentlich mehr abzugreifen und dann nur mit einem Punkt aus dem Wochenende zu gehen, ist natürlich ein bisschen enttäuschend, würde ich behaupten.
Ja, das stimmt. Kommen wir zum nächsten Team, zu McLaren. Erstmal das positive Sprint, Platz 2 und 4, ganz ordentlich gepunktet. Lando hier auch stark, natürlich auch dann profitiert von Antonelli, der auf 3 zurückgerutscht ist. Und zum Rennen muss ich auch sagen, erstmal hervorragender Start von Lando Norris auf Platz 1. Allerdings wusste man da ja schon aufgrund der Reifenwahl mit den Intermediates, das wird nicht allzu lange halten. Und Stichwort Reifenwahl, Marc, was sagst du dazu?
Ja, also weiß ich nicht. Also ja, es ist so ein bisschen, ja, McLaren halt irgendwie. Ich kann verstehen, klar, es waren schwierige Bedingungen und so, aber es ist, also wenn man hinten startet, das ist ja auch das habe ich schon so oft gesagt, ne, dass so ein Cadillac-Team das probiert, klar.
Kann man mal was versuchen, ja.
Genau, ja, für die Strom,
ja.
Ja, im allerschlimmsten Fall, also klingt jetzt ein bisschen gemein, aber im allerschlimmsten Fall für Cadillac sind wir halt trotzdem Letzter, wo wir eh landen würden, so, nur halt mit mehr Abstand. Ja, okay, ist ja nicht schlimm, ne, so, dann kann man es ausprobieren, weil wenn es klappt und alle anderen Boxenstopp machen müssen, überleg mal, ne, dann Audi, gleiches Ding, ja, Audi, klar, die waren ein bisschen weiter vorne, die hatten ein bisschen mehr zu verlieren, aber Audi halt auch so das Ding, die haben ja an sich keine so schlechte Pace. Wenn die jetzt wirklich die Inters richtig gewesen wären, ne, dann wären die ja ganz vorne gewesen. Ne? Alle anderen hätten die Box gemusst, so. Gut, jetzt sagen wir mal, McLaren hätte es nicht probiert. Audi probiert das, alle müssen in die Box. Cadillac probiert es auch, finde ich beides legitim. So, und dann fahren die Audis ganz vorne, die Cadillacs hinter den Audis. Alle anderen müssen den Boxenstopp machen. Dann müssen erstmal alle an den Cadillacs vorbei. So, die Audis haben ein bisschen Abstand zu den Cadillacs. So, und dann sind die, das erste Viertel vom Rennen, sage ich mal, sind die Audis dann vorne. Ne? Und vielleicht sogar noch länger. Und selbst wenn die großen Teams dann irgendwann aufholen, sind damit Punkte dann sicher. So, ne? Jetzt für McLaren das Ding. Die starten ja relativ gut, ne? Die starten da vorne mit drin. Das heißt, gerade auch, wenn man sich die Rennen dieses Jahr anguckt, Mercedes, gerade auch Antonelli, bisher die Starts waren jetzt nicht so prickelnd. Das heißt, wenn ich auf den gleichen Reifen bin wie die Mercedes, und da war eigentlich von auszugehen, dass, also die Slicks sahen schon wie die sicherere Reifenwahl aus. Großteil des Feldes hat ja auch die Reifen gewählt. Dann will ich doch auf meine Fahrer vertrauen und sagen, hey, die Mercedes hatten keine guten Starts. Wir haben im Sprint gesehen, wir haben Pace. Wenn Lando sich da auf Platz 1 setzen kann, gut, hat er jetzt auf den Inters geschafft, so. Ich glaube, zum Start waren die schon ein bisschen besser, weil die halt leichter aufzuwärmen waren, so. Aber dann vertraue ich doch drauf, dass Lando das vielleicht in Kurve 1, 2 regelt, vorne ist und dann vielleicht halt um Rennsieg fighten kann.
Absolut.
Und ja, das Szenario hast du, und dann das schlimmste Szenario ist ja dann, die Mercedes fahren halt doch weg, aber am Sprint sah es so aus, als ob McLaren das zweitschnellste Auto hat. Das heißt, ja, du kannst vielleicht um Rennsieg fighten, worst case Platz 3 und 4 oder halt, keine Ahnung, vielleicht kommt da noch ein Verstappen oder ein Hamilton, aber dann bist du so ungefähr da. Ja, so, wenn du jetzt aber die Inters ausprobierst, klar, best case, du hast deinen Sieg sicher, weil den Vorsprung holt dann auch ein Mercedes wahrscheinlich nicht mehr ein bei der Pace von McLaren mit einem extra Stop mehr. Das heißt, okay, du könntest den Sieg halt sicher haben, aber andererseits verlierst du halt alle Punkte, so, wenn es schief geht. Und genau das ist jetzt passiert. Und das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, für die kleinen Teams gibt's halt kein hohes Risiko, da kann man es probieren. Für McLaren war es halt so, ja, den Sieg, um den hätte man auch so kämpfen können. Also ich habe die Strategie nicht gesehen.
Es war halt abzusehen, dass man dann direkt auf die Trockenreifen wechselt, ne?
Ja.
Und so, sozusagen, so, ja, hat man die, gute Ausgangsposition mit Platz 3 und 4 als Startplatz, dann Lando nach Kurve 1 auf 1, hat man einfach komplett verschenkt. Und also ich kann McLaren überhaupt nicht verstehen. Ich finde, da wählt man einfach die konservative Strategie, die das Feld hat. Fährt mit um die Spitze. Jede Chance, nach dem Start ist jede Chance da, hat man ja gesehen, wie schnell es nach vorne gehen kann. Nur, ja, das ist halt die Frage.
Und dann, also an sich, ich finde es ja eigentlich auch immer gut, wenn Teams was riskieren. Aber dann mit Verstand, dann würde ich halt sagen, aber ich glaube, da sind wir dann wieder bei diesen Papaya-Rules. Ja. Wenn ich als McLaren sage, okay, ich will auf diesen Sieg pokern, dann mach's doch mit einem Fahrer. Dann mach's doch nicht mit beiden. Mhm. Ne? Weil, also, wenn du halt sagst, okay, wir wollen hier ums Verrecken den Sieg haben, ne? Wenn du wieder beide Fahrer da drauf schickst, okay, dann bist du halt auf Platz 1 und 2, aber dann fahren die sich vielleicht sogar gegenseitig noch in die Karre und so, dann musst du halt einfach sagen, so, hey, und wenn du am Ende Streichhölzer ziehst und der den kürzeren zieht, muss auf die Inters, was weiß ich, ne? Aber wahrscheinlich wollten sie es dann wieder fair für beide machen und haben sie gesagt, wir starten auf den gleichen Reifen.
Kriegen beide die schlechte Strategie. Fertig, ja, aus.
Das, genau, ja.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Wenn du halt sagst, du willst was riskieren, also mit einem Fahrer hätte ich es auch völlig verstanden, weil dann ist halt so, klar, wenn es klappt, dann hast du den Sieg sicher. Aber da brauchst du keine zwei Fahrer auf den Inters für, da reicht dann einer. Ja, also deswegen, ich hätte gesagt, so, also wenn ich der Teamchef gewesen wäre, ich hätte vielleicht sogar noch gesagt, wir riskieren es mit Piastri, weil der weiter hinten startet. Lando kann vielleicht, wenn es halt trocken bleibt, der kann so oder so vorne angreifen, weil der vorne weiter mit drin ist. Piastri ist ein bisschen weiter hinten. Wenn es aber klappt, müssen ja eh alle in die Box, da ist ja egal, ob der jetzt auf 20 oder auf 5 ist, dann ist er auf 1, so. Und das hätte ich so gemacht. Ich hätte dann, wenn man es riskieren will, hätte ich Piastri auf die Inters geschickt, Lando auf den Trockenreifen gelassen. Wenn Lando hinten gestartet hätte, hätte ich Lando auf die Inters geschickt. So, also das ist, ja, also das wäre meine Herangehensweise als Top-Team gewesen. Wenn man natürlich hinten so ein Team ist, dann kann man beide auf die Reifen schicken. Das kann man probieren, finde ich. Aber ja, mich so ist halt.
Mich wundert es halt auch in dem Sinne so ein bisschen. Ich meine, die haben ja auch alle ein Wetterradar und wissen, wie wird sich das Wetter entwickeln in den nächsten Runden nach dem Start? Und da muss ja McLaren schon eine dicke Wolke gesehen haben, dass die Strecke scheinbar nasser wird oder zumindest nicht trockener, ne?
Ich glaube, die haben gedacht, weil das ganze Wochenende das Reifen warm kriegen so ein Thema war. Ich glaube, die haben gedacht, dass man die Softs nicht, also ja, so ganz ist mir auch nicht ersichtlich, aber ich glaube, die Teams, die auf die Inters gegangen sind, haben gedacht, man kriegt die Softs nicht warm. Und das war wirklich ein großes Problem.
Ja, gut, das und kann man noch nachvollziehen als Argument.
Ja, und die Inters, weil man ja da Profil hat und dadurch bewegen sich die Reifen so ein bisschen mehr in Kurven. Dadurch kriegt man die deutlich leichter warm. Und man hat es ja beim Start bei Lando auch gesehen. Das kam wahrscheinlich durch wärmere Reifen und dadurch mehr Grip. Aber das ist, ja, den Vorteil hat er dann kurz. Sobald die so, also weil ich glaube, es war nahezu allen klar, dass es nicht nochmal einen starken Regen gibt. Ich glaube, es wirklich war diese Überlegung, dass für den ersten Stint, wo noch viel Wasser auf der Strecke ist, die wärmeren Reifen die Inters sein könnten. Aber ja, also hat ja vorne und hinten nicht hingehauen.
Aber gut. Und ja, ansonsten, glaube ich, noch erwähnenswert, Piastri mit dem Manöver, eben schon angedeutet gegen Alex Albon. Er selber hatte im Interview wohl gesagt, er kam sich ziemlich langsam vor, wie er in die Kurve gefahren ist. Und auch ziemlich sicher. aber das war ja wirklich, ja.
Sah nicht so aus, ne?
Gar nichts von ihm. Weiß nicht, Piastri auch so, wirkt mir so ein bisschen verunsichert, die Saison. Kann natürlich auch sein, dass die letzte Saison ein bisschen auch an ihm gezerrt hat. War ja schon eine besondere Art von Erfahrung. Ja, gerade wo er sich dann am Ende geschlagen geben musste. Und Lando, ich finde, der hatte zwischendurch eine gute Speed, gute Aufholjagd gestartet, hatte dann aber auch die Reifen, finde ich, haben sehr früh aufgegeben, die Mediums, auf denen er dann war. Und gut, dann später der technische Effekt, Defekt, ist natürlich dann Pech.
Ja, ist also, ja, das ist dann nochmal Pech obendrauf, das stimmt schon, aber ja, war im Prinzip mit der Inter-Entscheidung am Anfang das Rennen schon gelaufen, aber er hätte noch ein bisschen, ja, also gerade Lando hätte noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben können, ne, das sah ja ganz okay aus, wie er da durchs Feld kam, Aber ja, gut. Mhm. Es ist dann, wie es ist, ne? Ja, aber immerhin, er kann den zweiten Platz aus dem Sprint mitnehmen, wo er so ein bisschen auch von profitiert hat, ne? Natürlich, dass Antonelli da so auf Biegen und Brechen versucht hat, irgendwie an Russell vorbeizukommen. Und ich würde auch sagen, gute Pace, auch im Sprint, ja, ne? Absolut, war ja nicht weit hinter Russell. Aber ja, am Ende ist es dann, im Rennen gibt es die großen Punkte und da hat McLaren, ich würde einfach mal sagen, verkackt. Ja.
Typisch Papaya Rules. Dann Audi Next Team. Hast ja auch eben schon erwähnt, die beiden auch auf Intos gestartet. Habe ich mich aber auch so ein bisschen gewundert. Hülkenberg ist ja mal wieder auf Platz 11 gestartet, ne? Nah an den Punkterängen. Dennoch verständlich, glaube ich, aufgrund der Position, dass man da vielleicht nochmal was versucht. Sonst Audi aber relativ chancenlos mit Platz 12 und 13. Wenn man dann die Ausfälle sieht, wären sie wahrscheinlich eher noch weiter hinten gelandet. Allgemein habe ich bei Audi das Gefühl, man hat die wenigsten Fortschritte in der Pause gemacht. Gemessen an dem, wo sie vorher waren. Also, ja.
Ja, ne? Ganz leider so, schon irgendwie.
Ist schon eine ziemliche Enttäuschung aktuell. Ich hoffe, es ist alles nur irgendwie streckenbedingt oder so und dass man sich dann in Monaco vielleicht wohler fühlt, aber aktuell habe ich da nicht so das positive Gefühl. Wüsste jetzt nicht, warum.
Ja. Ja, und gut, also wenn man sich in Monaco wohler fühlt, bringt einem dann für den Rest der Saison auch nichts. Ne? Ist halt auch wieder so eine Sache. Aber es stimmt schon irgendwie. Vielleicht war auch einfach der Eindruck auch einfach besser. In den ersten, vielleicht war auch, dass die ersten Rennen sahen die einfach ein bisschen besser aus, als sie eigentlich waren, weil alle anderen noch so ein bisschen ihre Sachen herausfinden mussten und so. An sich ist ja, sag ich mal, für Audi, also wenn man es jetzt im großen Ganzen betrachtet, finde ich es okay. Die sind im Feld, weil es ist klar ein altes Team übernommen, aber es ist ja schon ein neues Team und eine eigene neue Power Unit. Ja, das vergisst man immer mal absolut. Ein bisschen.
Und ich glaube, da haben sie gute Arbeit geleistet, was die Power Unit angeht.
Genau. Also die ist hier und da noch ein bisschen fehleranfällig, aber völlig okay. Mhm. Und ich denke auch so, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass dieses Formel 1 Projekt Audi ganz gut angelaufen ist. Ne? Die fahren nicht hinterher. Der Motor raucht nicht die ganze Zeit ab. Gerade wenn man jetzt mal guckt, gut, Cadillac, ganz neues Team, der Vergleich ist ein bisschen unfair, aber Cadillac fährt halt eher hinterher. Aston Martin, da kamen mit einer neuen Power Unit Probleme, die sie jetzt gerade so ein bisschen unter Kontrolle kriegen, aber die fahren im Prinzip auch nur mit aktuell hinten. Und das sind so ein bisschen so zwei andere Teams, die so ein bisschen das auch haben, was Audi hat. Klar, Audi hat ein bisschen bessere Voraussetzungen jetzt, gerade im Vergleich zu Cadillac, aber muss man dann immer noch in Relation sehen und dann finde ich, insgesamt tut sich Audi nicht schlecht, also sieht nicht so schlecht aus. Ich finde auch mit Bortoleto haben sie einen Fahrer, der glaube ich echt Fortschritte macht und der eine gute Pace hat. Ganz interessant fand ich. Ich hatte so einen Teamfunk von ihm am Start gehört, wo ihm dann durchgegeben wurde, weil er natürlich auch wusste, Intas, ob das die richtige Entscheidung war. Und dann wurde ihm so durchgegeben um ihn rum, wer auf welchen Reifen ist, damit er halt, ist ja für den Start auch wichtig zu wissen, wer auf welchen Reifen ist. Und da wurde ihm so irgendwie so ein, zwei Plätze vor ihm und die Autos hinter ihm wurden ihm so durchgesagt und dann, weil er sich nicht sicher war, ob jetzt die Inters die richtigen Reifen sind oder nicht. Und dann hat er gemeint, ja, ist mir egal, auf welchen Reifen ist Max? So, und dann wurde ihm gesagt, ja, Max startet auf Soft und dann war so, dann haben wir die Falschen, so nach dem Motto. Aber da, also die sind natürlich auch gute Freunde so, ein bisschen wird er deshalb auch gefragt haben, aber das zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, das Standing von Max Verstappen im Grid und gerade bei den jüngeren Fahrern, weil das, was man von ihm hört, dass er ja auch wenn so jüngere Fahrer ihn Sachen fragen, dass er dann wirklich auch immer antwortet und halt wirklich Tipps gibt auch tatsächlich. Da hat man schon, also fand ich irgendwie lustig zu hören, dass er halt einfach fragt, auf welchen Reifen ist Max? Und dann wusste, wenn Max auf Soft ist, dann sind wir falsch mit Intas, so nach dem Motto. War auf jeden Fall ganz, ganz lustig irgendwie als Anekdote.
Zauli, noch ganz kurz, wenn du im Qualifying auch 11. und 13. wirst, kannst du so schlecht nicht sein. Das ist ein ordentliches Ergebnis, ne?
Das stimmt,
ja. Aber da noch dann kurze Quizfrage. Was hat Nico Hülkenberg die Saison aktuell mit Valtteri Bottas, Sergio Perez, Lance Stroll und Fernando Alonso gemeinsam?
Was?
0 WM-Punkte.
Oh.
Und das ist so ein bisschen, was ich noch schade finde. Ich hoffe, Hülkenberg holt endlich bald seinen ersten WM-Punkt diese Saison, ne, weil das ist dann, sieht dann stimmt. schon nicht ganz so gut aus.
Ja, stimmt. Audi hat erst 2. Ja. Die gehen auf Bortoletos. Mhm. Das ist auch irgendwie, die sind immer, also so vom Gefühl her sind die doch besser als 2 WM-Punkte aktuell, oder?
Auf jeden Fall, ne? Hätte man so gedacht, hier haben sie mal einen 10., da nochmal einen 8. und sowas denkt man eigentlich, ne? Hätte man schon mal geholt. Aber ja, gerade Hülkenberg, der ja eigentlich sich sehr solide präsentiert, auch im Qualifying, aber ja, für Punkte hat es leider noch nicht gereicht. Dann gehen wir weiter im Klassement. Wo sind wir? Weil wen haben wir denn noch? Haas haben wir schon mit Esteban Ocon. Aston Martin, ja, Platz 15 für Lance Stroll angekommen. Sehr, sehr wichtig. Bei Alonso, weiß ich gar nicht, hat er auch wieder einen technischen Defekt gehabt, weil er ist in Runde 23, meine ich, an die Box. Hat das Auto abgestellt. Da wird wieder irgendwas gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Und, ja. Ha, was will man zu Aston groß sagen? Lance bei seinem Heim-Grand Prix. Konnte stimmt, wenigstens ja. 64 Runden genießen. Einen kompletten Sprint noch dazu. Ja, ich meine, Aston ist eine riesen Baustelle. Man hat kleine Fortschritte gemacht. Ist halt einfach nur traurig.
Ja, es ist also, ja, wer hätte es vor der Saison gedacht, ne, dass das so schief geht? Aber ja, gut, ich meine, jetzt muss man es nehmen, wie es halt ist. Das wird eine Saison zum Lernen. Ist natürlich schade für Alonso, weil dem läuft so ein bisschen die Zeit weg. Aber ja, vielleicht ist es langfristig gut mit der Honda Power Unit. Und ich glaube, es ist jetzt, müsste so um den Monaco Grand Prix, glaube ich, müssten, es gibt ja diese. Also eigentlich darf ja in der Power Unit jetzt nicht mehr so gearbeitet werden, aber wenn man so und so viel von der Leistung her, so und so viel Prozent hinterher ist, dann darf man an der Power Unit noch weiterarbeiten und ich glaube...
Audi fällt auch da drunter. Die dürfen auch noch.
Genau, also ich glaube, es ist noch nicht offiziell, ne? Aber es müsste ja jetzt, das war jetzt Rennen 5, richtig? War das Rennen 5?
Ja.
Ja, das war Rennen 5, ne? Oder Rennwochenende 5. Als Sprints zählen ja nicht als Rennen. Aber ich glaube, dass um das Monaco-Wochenende drumherum bekannt gegeben wird, welche Teams noch an dem Motor arbeiten dürfen. Da wird Honda drunter fallen, Audi sicherlich auch. Das können wir, glaube ich, sicher sagen. Und dann können die zumindest so ein bisschen aufschließen, sage ich jetzt mal. Interessant wird sein, ob Red Bull da drunter fällt. Das könnte knapp werden, ne? Ferrari glaube ich nicht, Mercedes obviously nicht. Aber ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Da werden wir euch auch weiter auf dem Laufenden halten. Vielleicht ja dann in der Monaco-Folge, wenn das offiziell draußen ist. Ja, vielleicht tut sich dann über die Saison noch ein bisschen was, gerade bei den hinteren Teams.
Apropos offiziell draußen. Nein, offiziell ist da gar nichts. Aber kommen wir zum nächsten Team, Cadillac, und das Thema draußen Fahrerwechsel. Es wurde ja schon gesagt, dass ein Fahrer das Team nach der Saison verlassen wird. Und da will ich gleich rein in das Thema, denn es gab jetzt einige Medienberichte, dass Valtteri Bottas kurz vor dem Ausstünde bei Cadillac, dass man überlegt, Colton Herta ins Cockpit zu setzen und Valtteri Bottas rausfliegen soll, weil er angeblich erheblich langsamer ist als Sergio Perez. Bilanz in Rennen und Qualifying ist 3-2 für Perez. Also es gab dann durchaus auch Wochenenden, wo ein Bottas schneller war. Und jetzt würde ich mal direkt fragen, wie siehst du das? Sollte man überhaupt sowas als aktuellen Kritikpunkt sehen oder eher doch die Saison für Cadillac einfach als reine Lernsaison, auch Lernen aus Erfahrung von Fahrern wie Valtteri Bottas, was ja eigentlich auch zumindest meiner Meinung nach Sinn der Sache sein sollte, oder sollte man direkt eine Kurzschlussreaktion zeigen, um einfach ein Talent ins Auto zu setzen?
Ja, es ist natürlich, also schwierig. Also an sich, weil man halt nicht weiß, wie weit Cadillac so hinter geschlossenen Türen ist, ne? Mhm. Wie inwiefern. Also ich glaube, der Move, da zwei erfahrene Fahrer zu nehmen, der war richtig. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt halt quasi alles schon haben, was sie davon wollten. So ein bisschen Guidance in Sachen von, der hilft uns, wie man ein Team aufstellt quasi, wie man Team aufstellt, wie man Auto entwickelt, der gibt uns Entwicklungsfeedback. Vielleicht haben die halt schon das meiste, was sie brauchen. Und ich hatte jetzt auch noch mal geguckt auf die, weil Perez ist ja im Rennen nicht angekommen. Und ich habe jetzt noch mal geguckt auf Sprint-Qualifying und auf das normale Qualifying. Und da war Bottas 8 Zehntel jeweils langsamer als Perez.
Das stimmt, Wochenende war es schon enorm.
Ja, das ist schon eine Hausnummer. Und 8 Zehntel auf einer eher kürzeren Strecke, ne, muss man auch noch mal sehen. Also ja, 8 Zehntel fand ich jetzt gerade schon ein bisschen heavy. Hat man irgendwie als Fan auch gar nicht so. Also ich gucke jetzt in Q1 nicht unbedingt, wie weit sind die Cadillacs auseinander, bin ich ehrlich. Da wandert mein Blick dann irgendwo anders hin auf dem Timing-Table. Deswegen, ja, also er ist schon deutlich langsamer als Perez, muss man schon ehrlich so sagen. Und so gern ich ihn natürlich auch als Charakter habe, am Ende ist Formel 1 ein Business. Und wenn man jetzt bei Cadillac der Ansicht ist, der hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und der wird ja dann wahrscheinlich auch als Reservefahrer da bleiben, nehme ich jetzt einfach mal an. Außer, na gut, kann natürlich auch sein, wenn man sich im Schlechten trennt, dass er dann sagt, komm, hier, macht euren Scheiß alleine. Aber ja, vielleicht hat man wirklich schon das meiste bekommen, was man wollte. Und dann ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Ist auch ein bisschen so die amerikanische Mentalität, dass wir alles schnell machen wollen und so, ne? Und dann halt sagen, komm, alte Zöpfe abschneiden oder wie sagt man, auch wenn das dann noch gar nicht so alt ist, aber so nach dem Motto, wir haben alles, was wir brauchen, und jetzt zack, schnell einen jungen, am besten amerikanischen Fahrer natürlich in das Cockpit setzen. Und dann sehen, wie der sich macht, weil dem kann man dann natürlich mehr Zeit geben, auch automatisch. Weil wenn man es jetzt von der anderen Seite sieht, wenn Cadillac jetzt angenommen, die schaffen es wirklich, sich im Feld zu etablieren, und nächste Saison fahren die um Punkte mit, und dann steckst du einen neuen Fahrer da rein, dann wird der wieder direkt daran gemessen, kann der es in die Punkte schaffen, wie weit ist der von Perez weg, wenn Perez dann der andere Fahrer ist. Und wenn der dann nicht schnell genug auch in die Punkte kommt, dann hat er gar nicht so viel Zeit. Und so könnte man ihm jetzt vielleicht eine halbe Saison geben, um in den Formel-1-Zirkus reinzufinden. So nach dem Motto, hey, wir fahren eh hinten mit. Wir wissen, wir setzen langfristig auf dich. Wenn du jetzt 8 Zehntel hinter Perez bist, dann ist das erstmal nicht so schlimm. Und er hatte eine halbe Saison Zeit, sich zu entwickeln. Und nächste Saison ist er dann besser aufgestellt, als wenn man ihn dann in Bahrain oder Australien oder wo dann die nächste Saison losgeht, ins Cockpit schmeißt quasi. Gut, man hat noch Testen und so. Also, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Aus persönlicher Sicht will ich nicht, dass Bottas gehen muss, weil er einfach ein Charakter ist.
Absolut.
Wenn ich aber jetzt der Chef bei Cadillac wäre, dann würde ich drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Wenn man da mal ganz ehrlich harte
Fakten
einfach...
Wenn man dieses Wochenende als Maßstab nimmt.
Genau, das stimmt auch wieder,
Das ist halt auch die Sache. Aber gut, das ist der aktuelle Status quo natürlich bei den beiden. Ne? Sonst Rennergebnis...
Und geldtechnisch, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ein Valtteri Bottas ist deutlich teurer als ein Colton Herta.
Das stimmt.
Vergisst man auch immer ein bisschen.
Was Sponsoren angeht, sehe ich einen Perez natürlich auch vor.
Das Walter stimmt auch Bottas, wieder. Ne?
Mit dem mexikanischen Markt. Das ist natürlich auch nochmal ein Argument. Ne? Aber gut, da war ja im Raum mit der Trennung nach Saisonende. Nur jetzt halt so früh wäre schon interessant. Dann interessant, würde ein Bottas weiter Testfahrer machen. Ne? Aber so jetzt Ergebnis. Bottas natürlich auch 4 Runden Rückstand. Ne? Auf Platz 16. Er hat das beste Saisonergebnis für Cadillac, ne? Ein 13. Platz, das könnte man noch positiv ja, gut, das stimmt. anrechnen. Und ansonsten noch kurz zu Paris in Kanada. Da ist ja die mit der Radaufhängung da vorne rechts. Ich dachte erst, das wäre ohne irgendeine Einwirkung von außen. Aber ich hatte eine Wiederholung gesehen, wo er scheinbar doch irgendwo gegengefahren ist. In der Runde zur Box. Wäre dann natürlich auch. Deswegen macht er da auch nicht ganz so eine glückliche Figur. Und an eine Szene kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht, ob es mit den Mercedes sogar war, wo sich Perez bei blauer Flagge unfassbar dämlich angestellt hat. Ne? Und da denke ich mir dann halt manchmal, Junge, du hast so viel Erfahrung. Warum passiert dir sowas? Ne? Also ja, manchmal
das stimmt.
Kommt mir da Perez auch so ein bisschen doof vor irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Ja, aber das ist vielleicht auch, da fehlt vielleicht auch einfach die Erfahrung mit blauen Flaggen.
Ja, ist das, ein Argument, ja.
Ja, aber nee, also das stimmt.
Oder er ist so überrascht, wie langsam der Cadillac dann tatsächlich.
Ja. Ja, aber ja, also ja, ich glaube auch, Perez hat jetzt auch nicht die beste Figur gemacht an dem Wochenende. Ja. Muss man da fairerweise auch sagen.
Das ist es halt, ne? Wirken beide nicht so glücklich, aber gut. Sie fahren ja wirklich außer Konkurrenz. Um das so zu sagen.
Ja, schon ein bisschen, ja.
Und ja, ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dieses Jahr muss man komplett mit Humor sehen, muss man sich einfach entwickeln und ja, trotzdem fände ich es schon ein bisschen makaber, wenn man jetzt direkt den Fahrer tauschen würde. Aber gut, wenn auch interessante Wochen demnächst und glaube auch ein großes Thema, gerade wenn das jetzt so aktuell ist. Und von daher freue ich mich auf Monaco dann auch gerade den Vergleich zwischen beiden Fahrern zu beobachten. Monaco ist ja gar nicht mal so unwichtig, wenn man Erfahrung hat.
Das glaube ich auch, ja.
Sind wir durch, ne, mit der sportlichen Analyse und gehen direkt rein in unsere Awards. Und ja, ich hatte die, vorm Rennen war ich mir schon sicher mit den Awards. Jetzt bin ich nochmal ganz kurz am Überlegen, weil ich noch eine überlege.
Vorm Rennen?
Ja. Ja, also vor der Aufnahme, vor der Folgenaufnahme.
So. Nicht okay, ich dachte gerade. Nee,
da war das noch einiges noch nicht abzusehen.
Ja, genau. Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Jedenfalls Platin Award, würde ich es kurz machen, ist für mich Lewis Hamilton.
Ja. Ich glaube da, also ich bin jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, weil es ja immer ein bisschen schöner ist, wenn wir beide unterschiedlichen Leuten den Platin Award geben.
Letzte Woche hatte ich es ja schon Franco Colapinto gegeben, der wäre natürlich für mich auch eine Überlegung. Da wollte ich jetzt einfach aber nochmal wen anderes raussuchen und Hamilton, ja, Top-Wochenende, Platz 2, starkes Ergebnis. Schönes Manöver gegen Max.
Mhm, ja. Das stimmt. Ja, ich muss da mitgehen. Ich finde auch, jetzt einfach nur, damit es jemand anders bekommt, finde ich irgendwie auch doof, weil für mich ist auch klar, Hamilton, finde ich, hat ein sehr starkes Wochenende gefahren und ist, glaube ich, in der WM auch nur 3 Punkte hinter Charles Leclerc. Ne? Also auch jetzt so auf die Saison gesehen, gar nicht so weit weg von seinem Teamkollegen.
Nee, auf keinen Fall. Ne?
Ja. Ich glaube, ich verdienter Doppel-Award, ja, würde ich sagen.
72 auf 75 Punkte. Ja, deswegen alles sehr, sehr eng. Dann die Fluppe des Rennwochenendes. Habe ich eben noch so ein bisschen überlegt, ob man ein Team noch nimmt von hinten. Aber war jetzt nichts, was da besonders negativ passiert ist. Audi mache ich mal so ein paar Klammern drum. Die mussten ja auch stoppen dann. Auch diese Strategie, aber die trotzdem verständlicher ist als bei einem McLaren. Und deshalb ist es für mich McLaren.
Ja, ich befürchte auch, da muss ich auch wieder mitgehen. Ich habe noch überlegt, vielleicht Piastri wegen seinem blöden Crash da. Aber am Ende ja, war das halt schon ein Fehler. Aber ich finde irgendwie den Fehler mit der McLaren-Strategie, wir haben ja ausführlich drüber geredet, wie ich es gemacht hätte, wenn man das Risiko gehen will. Und ja, nee, also für mich ist auch McLaren mit der Strategie und dann auch, also das Schlimmste finde ich tatsächlich irgendwie, dass beide Fahrer dann auf die Inters geschickt werden. Wenn man das Risiko gehen will, gehst halt mit einem Fahrer, dann muss der in den sauren Apfel beißen. Und wenn man das Risiko nicht geht, dann startet man halt auf Softs. Ne? Ja, also nicht ganz verständlich, die Strategie, die Herangehensweise.
Ja, generell schneidet McLaren noch nicht so gut ab die Saison. Auch bei unseren Awards haben sie schon einige Erwähnungen gefunden. Und jetzt sind wir durch, glaube ich, mit dem Thema Kanada.
Yes.
Ich habe noch ein kleines Thema.
Oha.
Quasi Back to the Roots, was ja auch mal ein Grundgedanke war unseres Podcasts. Nämlich gibt es bald ein Update für F1 25, nämlich ein Season-Update. Und wir hatten ja schon sehr spannendes Ratespiel über die Preise, ne, die EA dafür verlangt. Scheiße, dich
ich weiß noch gar nicht. Gibt es schon einen Preis?
Ja, klar. Da habe ich hier was vorliegen.
Oh, das ist jetzt auch für mich neu. Okay, jetzt bin ich...
Und,
okay,
es erscheint schon gespannt. Am 3. Juni. Ne, deswegen ist es ja...
Gar nicht mehr so lange hin.
Es gibt auch den neuen Kurs von Madrid.
Ja, das habe ich gesehen. Was natürlich sehr cool ist.
Sonst natürlich alles, alle neuen Teams, alle neuen Fahrer der aktuellen Saison, auch das System mit dem Overtake-Button etc. hat man umgesetzt. Ne? Zum negativen Aspekt komme ich gleich noch. Jetzt geht's erstmal um den Preis und muss ich ganz kurz hier scrollen, weil das wohl es da Unterschiede gibt noch zwischen Konsole und PC. Und für die Leute, die das F1 25 noch nicht haben, die können quasi so ein komplettes Pack kaufen und da soll, habe ich jetzt hier, steht hier 50 bis 60 Euro, also ich glaube, das teure ist dann für Konsole, das günstigere
wahrscheinlich,
dann für PC, wenn man das vorherige Spiel noch nicht hat. Wenn man jetzt F1 25 schon besitzt, dann sind es 25 Euro etwa auf PC und 30 Euro auf der Konsole.
Okay, ja, das liegt so in dem Rahmen, den ich erwartet hätte.
Im Rahmen, was man gedacht hat, unter den Befürchtungen.
Ja, genau, das ist, glaube ich, gut formuliert, ja. Also, ich sag mal, ich hätte es ich sag jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung als Gamer, wenn nicht EA dahinter gestanden hätte, sondern jetzt ein kleineres Entwicklerstudio, dann hätte es das gleiche für 19,99 gegeben. Glaube ich, dass EA das Ding nicht für 20 Euro raushauen wird, war eigentlich klar. Aber ich hatte schon Befürchtungen, dass wir Richtung 40 gehen könnten. Von daher ist 30 okay. Und ich finde das Komplettpaket für 60 jetzt für die Konsole, das finde ich okay tatsächlich. Ist fair. Also
ich habe ja zwei Saisons, die ich fahren kann.
Genau.
Jetzt kommt allerdings der Haken. Die 26er Saison kann ich etwas eingeschränkt fahren, sage ich mal. Ne? Also was ich natürlich machen kann, ist hier ganz normal Karrieremodus, ne? My Team natürlich. My Team natürlich dann auch mit 12 Teams, ne? Weil ist ja durch Cadillac eins mehr, was auch spannend ist, wenn man ein eigenes erstellt. Wo es allerdings nicht verfügbar sein wird, ist im Online-Koop-Multiplayer.
Ach was.
Dann nicht, gibt es keine Online-Ligen, wo man es nutzen kann und auch nicht in F1 World und diesen ganzen Challenge-Modi, die es da gibt. Na, und das ist ja dann schon wieder ein großer Teil, der irgendwie wegfällt, was allerdings zu irgendwie erstellen gibt. Ich kenne das mit dem Ligensystem, also diesen Ranked-Modi, die gehen wohl nicht, aber was wohl geht, ist eine Lobby zu erstellen, ne? Über dieses Online-Freunde einladen und das Ganze.
Das hat natürlich jetzt wieder so einen Beigeschmack, weil da wird wieder was dann auf den Markt geworfen, was anscheinend nicht fertig geworden ist.
Ja, das Ding habe ich auch gehabt.
Das ist schon natürlich hart. Gut, man kann, also ja, das ist halt für Leute, die das so casual oder mit Freunden online spielen, doof. Gut, für die Leute, das war wahrscheinlich auch die Absicht. Die wollen nicht so diese Hardcore-Fans damit verschrecken, weil bei Formel 1, also vielleicht auch für diejenigen, die das jetzt so online ein bisschen mehr spielen, die werden es wissen, aber vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, Ranked klingt ja so, als ob da so sich die Profis tummeln, aber das ist bei Formel 1 nicht so der Fall, weil auch in diesen Ranked-Ligen oder an sich in diesen Lobbys, wo du da mit Zufallsfahrern hingeworfen wirst, da entsteht eigentlich nie. Also da musst du Glück haben, dass da gutes Racing entsteht.
Stimmt,
weil das Spiel selbst Strafen nicht vernünftig ausspricht und da auch ganz viele Leute sind so nach dem Motto, mein Start war schlecht, ich bin auf Position 5 zurückgefallen, dann schieße ich jetzt den ab, der vorne liegt, und dann ist mein Rennen halt vorbei. Sowas passiert da häufiger. Deswegen, wenn man das so ein bisschen ambitionierter fährt, dann organisiert man sich meistens eh auf irgendwie Discord-Servern, hat Ligen mit eigenen Stewards und so, also so habe ich das auch lange gefahren. Und das scheint ja dann zu gehen, weil das wird ja dann in einzelnen Lobbys organisiert. Ich glaube, das war so das Minimum, was sie reinbringen müssen, um den harten Kern nicht zu verschrecken. Aber ja, dass es alles andere nicht geht. Also wenn wir jetzt eine Koop-Saison starten wollen würden, müssten wir das 25er fahren. Das finde ich
auch komisch, weil letzten Endes ist auch der Modus derselbe, hätte ich jetzt gedacht, dass man quasi den Karrierefortschritt hat man ja genauso simuliert, ne, wie im Koop bei der 2025er Saison, außer dass halt ein Team mehr ist. Aber das simuliert man ja auch im normalen Karrieremodus, ne? Also deswegen verstehe ich da die Unterschiede nicht so richtig.
Komisch, ja.
Ne? Und was noch ein Punkt ist, also die Strecke in Madrid kann man nicht mit den 2025er Autos fahren. Ich stelle es mir dann eben so vor, dass wahrscheinlich der 26er Modus ein komplett neuer Menüpunkt wird, ne, den ich auswählen kann. Und dann eben dort alles aufgelistet ist, was ich mit diesem Modus spielen kann und alles autark ist vom 225er Modus.
Ja, also, ja, ich denke auch. Und gut, es ist auch wieder so eine Einschränkung, warum man diese Strecke nicht fahren kann, ist ein bisschen blöd. Also, gibt's ja eigentlich keinen Grund für so, aber andererseits muss man sehen, wenn das jetzt zwei getrennte Spiele wären, hätten wir ja im 25er die Strecke auch nicht gehabt. Also,
das stimmt,
da hat man jetzt so gesehen nichts verloren. Damit kann ich noch leben. Allerdings, wenn man es dann wieder so sieht, dann, wenn es zwei getrennte Spiele wären, dann würden uns jetzt ein paar Modi fehlen im neuen und das ist dann wieder doof. Wenn es auf 25 runtergehen würden, dann könnte ich mich damit mehr versöhnen. Ja. Aber ja, gut.
Ich sag also auf
25
so,
Euro meine ich.
Ja, ja, ich habe ja
das 25er.
Ja, ich habe F1 25 habe ich mir ja damals dann günstiger zu diesen Black Friday Deals geholt und habe bisher, glaube ich, 30 Minuten Spielzeit.
Das sind 30 Minuten mehr als ich habe. muss ich ehrlich zugeben.
Lust und Laune überhaupt nicht mehr da war. Was jetzt nicht unbedingt am Spiel liegt, aber allgemein auch weniger Zeit. Dann war man auch so ein bisschen satt von den Formel 1 Spielen, deswegen hatte ich es mir dann auch nicht direkt im Sommer geholt letztes Jahr. Und jetzt bin ich am Überlegen, lohnt sich für mich direkt eine Anschaffung für das Add-on. Ich glaube aber nicht, dass das besonders viel günstiger wird die nächste Zeit. Muss ich dann mal schauen. Wenn mal Gelüste da sind, werde ich es vielleicht mal spielen. Lust hätte ich schon, gerade mit den neuen Regeln oder ja neuen Modi, Overtake-Button und die ganzen Sachen wäre schon interessant. Muss man mal schauen. Aber jetzt unbedingt diese riesen Vorfreude ist nicht da. Trotzdem, ja, vom Preis hier ist es okay.
Ich glaube auch. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns einfach nur mal sagen, komm, wir zocken das jetzt mal zusammen, so eine Saison, dann holen wir es uns beide, aber das geht ja
das
nicht.
Das geht ja nicht, ja, das Argument fällt weg.
Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es mir dann hole. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, jetzt wo ich nach meinem Umzug alles dann in meiner neuen Wohnung habe, dass ich da ein bisschen mal wieder den Racing Seat aufbaue und so. Mal gucken, vielleicht hole ich es mir dann und gehe direkt mal rein. Dann kann ich auch mal ein Review dalassen, dann in einer der nächsten Folgen. Ich will jetzt aber nichts versprechen, weil beim letzten hat es ja dann auch nicht hingehauen.
Die
ja.
große F1 25 Review kam bis heute nicht.
Ja, ich meine, wir haben zu zweit 30 Minuten Spielzeit. Was wollen wir reviewen? Muss man dann auch ehrlich sein. Ne, wenn dann andere Sachen
stimmt,
dazwischen kommen.
Bei mir war das so, ich habe ja die Standard-Edition gekauft und da gab es ja auch einen Modus für den F1 Movie, wo ich dachte, oh geil, ich könnte die Szenen nachspielen.
Stimmt, ja.
Gab es allerdings nicht in der Standard Edition nur ein Tutorial, glaube ich, die Testfahrt in Silverstone oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, und den Rest musste man dazu kaufen. Und dann war ich direkt demotiviert. Dann habe ich einmal F1 World kurz aufgemacht, überall Menüs aufgeplöppt, wieder das Tutorial, wie ich das Menü bediene, und im Prinzip habe ich so meine 30 Minuten gemacht. Also wirklich furchtbar. Ganz furchtbar.
Kannst du ein Review zur Menüführung geben? Ja, da war ja EA ja schon immer gut drin, ne? Also man kann über die anderen Sportspiele sagen, was man will, aber Menüführung war schon immer Chaos bei EA.
Allein diese zigtausend Erklärungen und ich, also F1 World ist für mich auch komplett überlastet. Viel zu viele Punkte und weiß nicht, also das Grundprinzip war spannend, aber die Umsetzung wirklich furchtbar, gerade für Casual Gamer. Ich würde viel lieber aktuellen F1 Manager spielen, aktuellen, aber gibt's ja leider nicht mehr. Aber gut. Trotzdem, vielleicht schauen wir es die nächsten Monate mal an. Können dann darüber berichten. Aber gebt uns gerne mal eure Erfahrungen mit dem Game oder was ihr vom Add-on haltet. Können wir mal gerne eure Stimmen dann hier auch wiedergeben. Würde mich dennoch mal interessieren. Oder ihr könnt uns motivieren, doch zuzuschlagen und uns mal in den Racing Seat zu bewegen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Geht ja schon in anderthalb Wochen etwa los. Ein bisschen weniger in Monaco. Freuen wir uns drauf und bis dann. Euer Manu.
Und euer Marc.